Ja, hi. Ich will heute mal ein bisschen was über das Thema erzählen, wie wir uns eine auf freier Software basierende CGI und Visual Effects Pipeline aufbauen können. Damit ja, werde ich einiges ein bisschen darüber erzählen, grundsätzlich, wie Visual Effects erstellt werden, aber halt nicht aus dem Punkt raus, okay, wie man jetzt da jetzt die Bilder macht und den Inhalt, sondern was es an entsprechender Infrastruktur dahinter braucht, wie sowas zustande kommt, was man dabei noch in Betracht ziehen muss. Ein, zwei Dinge vorweg. Einerseits, ich werde durch den Talk durch zwischendurch immer wieder eine ganze Menge an Tools-Namen einfach runterrattern. Die müsst ihr euch nicht merken, nicht irgendwie notieren. Ich habe eine kleine Seite aufgeschaltet, wo die Sachen alle verlinkt sind. Ist es zusammengetragen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch bei ein paar Sachen recht fix durchgehen müssen. Ich kann natürlich auch nicht auf alles, was das Thema beinhaltet, irgendwie eingehen. Das hat einige Löcher, die ich da einfach hoffentlich geschickt überspringe. Und damit kann ich auch jetzt währenddessen nicht unbedingt Fragen annehmen, aber wir können natürlich danach noch irgendwie dann quatschen, wenn euch was weiter interessiert. Gut, wer bin ich schlussendlich? Name für die, die mich aus dem Demoszene-Kontext kennen. Ich rede in der Regel auch, wenn ich so rumstehe, eigentlich auch über Demo-Party-Themen. Das ist vielleicht ein bisschen verwandt, aber auch nicht direkt. Grundsätzlich mache ich ja seit gut 20 Jahren Computergrafik in ganz diverser Auslegung, diversen Formen. Und ja, ich will mal sagen, das ist sicher ungefähr 10 Jahren davon, größtenteils halt auch mit Open Source Software oder in Auslegungen, wo das zumindest ein zentraler Bestandteil ist. Seit ein paar Jahren probiere ich eigentlich auch meine ganze interne Infrastruktur und das Tooling so auszulegen, dass das eigentlich komplett frei ist. Die Sachen, die ich mache, die sehen in der Regel ein bisschen so aus. Ich habe durchaus auch mal im weichen professionell in dem Bereich gearbeitet, aber ich mache größtenteils, es ist einfach ein Hobby, das ich so ein bisschen nebenbei mache. Ein bisschen abstrakte, hübsche Bilder zusammenkriegen, das ist eigentlich das, was ich ganz gern mache. Zum grundlegenden Zentrum von dem Talk jetzt hier, eine Pipeline. Was meinen wir eigentlich? Genau damit. Grundsätzlich ist es der Workflow, der grundsätzlich ist es innerhalb von der Firma, die halt Visual Effects herstellt oder innerhalb von der Gruppe und beinhaltet alles von ersten paar Konzeptzeichnungen bis zum finalen Produkt, dass es durchgeht. Das ist auch eine Stellung oder entsprechend zentraler Bestandteil, dass man jetzt in größeren Unternehmen dazu durchaus auch die Jobrolle des Pipeline-Engineers hat, der sich wirklich dann darum kümmert, wie dass die ganzen Leute miteinander arbeiten können und wie jetzt auch diese verschiedenen Arbeitsschritte, was für einen Lauf die nehmen. Manche kennen das Wort vielleicht durchaus in einem Kontext von einer CI/CD-Pipeline, beispielsweise, wenn Software gebaut wird. Und das ist durchaus, hängt das auch zusammen. Die Prozesse sind zumindest konzeptionell gar nicht so unterschiedlich. Ob man jetzt am Ende eine kompilierte Applikation haben möchte oder ein Package oder ob das dann am Ende halt eben eine Sequenz von Bildern sein soll. Und das Wort hat auch einen sehr, sehr ähnlichen Ursprung. Wenn wir uns jetzt hier so 30, 40 Jahre zurückversetzen und uns eine Firma angucken, die Computergrafik macht, wäre es nicht so abwegig, dass die Computer Graphics Artists erstmal mit sowas arbeiten. Also, dass man rein nach Unix-Philosophie kleine einzelne Tools hat, die halt jeweils so einen Schritt machen. Okay, ich will ein 3D-Drahtgitternetz von der Schrift haben, ich will da Tiefe reingeben, ich will dem Material geben und dass man das klassischerweise, wie man das sonst auch kennt, einfach dann hintereinander piped, um halt eben eine entsprechende Pipeline, so dann das Wort, zusammenbaut. Das hat also seine Ursprünge durchaus auch einfach ein bisschen in dem Unix Way of Working. Und die Geschichten davon hängen entsprechend stark zusammen, dass man eigentlich auch davon ausgehen kann oder das so sagen kann, dass mit Unix-basierten Workflows, auch mit Unix-basierten Betriebssystemen zu arbeiten, halt in der Branche nicht die Alternative, sondern der Standard. Das hat geschichtliche Hintergründe, wo man jetzt drauf kommen kann. Die Grafik ist nur zu Deko-Zwecken dafür und weil ich irgendwo noch ein Amiga-Logo unterbringen wollte in einem Tag. Aber wie so häufig ist es einerseits, kommt es ein bisschen damit zusammen, welche Leute denn zusammen zur Uni gegangen sind und welche Leute zusammen wo gearbeitet haben. Aber der springende Punkt, aber der Spring, ein sehr, sehr groß springender Punkt in der ganzen Geschichte ist eine Firma, die wir hier in der Mitte sehen, namens Silicon Graphics, später dann umgetauft zu SGI. Silicon Graphics hat Grafik-Workstations gebaut, hergestellt, gewartet. Und wenn man jetzt irgendwo so von Ende der 80er Jahre bis Ende der 90er Jahre hochkarätige 3D-Animation, 3D-Grafiken gemacht hat, dann war das fast ausschließlich auf einer SGI-Workstation. Auch die diversen Effekte, die man kennt, auch die animierten Filme, die man aus der Zeit kennt, stammen von dem System. Und Silicon Graphics hatte ein eigenes Betriebssystem namens Irix, das auf den Maschinen lief, und das war ein Unix-basiertes System. Und neben der Sache ist auch schlichtweg so, dass sehr, sehr viele Konventionen, die auch heute noch verwendet werden, sind damals irgendwie im Rahmen im Dunstkreis von dem Silicon Graphics Ökosystem entstanden. Schlichtweg, weil sie einfach so lange die einzigen waren, die Maschinen hergestellt haben, auf denen gewisse Bilder überhaupt möglich waren zu generieren. Das geht ein bisschen so weit, also man kann es... ist schwierig zu überschätzen, was es für einen Einfluss hatte. Man kann sich das vor allem, wie das dadurch ein bisschen gezeigt, dass über 8 hintereinander folgenden Jahre von 1995 bis 2002 waren alle Filme, die für einen Visual Effects Oscar nominiert waren, wurden die Effekte auf Silicon Graphics Maschinen hergestellt. Also nicht nur die Gewinner, sondern alle, die überhaupt nominiert waren über diese 8 abfolgenden Jahre dazu. Daher, wir sind wahrscheinlich alle mit dem Output davon vertraut. Das hat zur Folge gehabt, dass die Unternehmen, die sich darauf basiert haben, die damit gearbeitet haben, dementsprechend auch Unix-Shops waren. Das betrifft nicht nur die Graphics-Workstation, sondern natürlich beispielsweise auch das Networking dahinter, die Storage-Systeme, die waren alle dafür ausgelegt, ebenso auch die Software. Einige, ein recht großer Teil von Applikationen, die es auch heute noch gibt in kommerzieller Form, aber auch beispielsweise bei Blender in Open Source Form, waren ursprünglich mal für Silicon Graphics Maschinen entwickelt worden. Was zur Folge gehabt hat, als Silicon Graphics dann Anfang der 2000er einging oder schlichtweg seine Relevanz verloren hat, dass halt ganz viele von den Häusern, von den großen Visual Effects Häusern, dann halt auf ein Linux-Pendant gewechselt sind und da auch ihre Applikationen weiter betrieben haben. Das ist so ein bisschen der geschichtliche Hintergrund einfach dafür. Ich finde es immer ganz witzig oder interessant, das einfach so zu erläutern, dass es halt eben nicht plötzlich so eine Entscheidung war von, oh ja, jetzt setzen wir darauf, sondern das war halt einfach immer schon ein sehr zentraler Bestandteil. So, weiter zu Pipeline oder zu Pipeline Design. Paar Sachen, die wir wahrscheinlich erstmal noch so ein bisschen klarlegen sollten. Worauf kommt es denn da drauf an? Oder weswegen sprechen wir überhaupt von einer Pipeline und nicht einfach davon, okay, jetzt hier ein Bild oder eine Animation zu machen? Grundsätzlich sehr häufig, weil verschiedene Leute miteinander arbeiten müssen oder halt auch, weil mitunter verschiedene Unternehmen miteinander arbeiten müssen, an einer Sache zu arbeiten. Das heißt, da muss viel ausgetauscht werden, Arbeitsmittel, auch Informationen. Dann sollten möglichst viele Sachen auch parallel gemacht werden können zur gleichen Zeit, dass es nicht ein kompletter linearer Workflow ist. Und man will, so gut es geht, sich halt innerhalb von so einer Pipeline nicht auf irgendwas komplett festlegen müssen. Denn gerade Filmbranche ist halt was, in der sehr häufig, sehr schnell in letzter Minute noch Änderungen gewünscht werden. und dann halt eben nicht komplett wieder von vorne beginnen zu müssen, sondern nur gewisse Sachen austauschen zu müssen, entsprechend relevant ist. Und das war die ganze Zeit im Hintergrund war, wenn wir es jetzt einfach mal so wirklich sehr, sehr grob einfach mal anschauen, was sowas in der Regel halt beinhaltet. Wir haben verschiedene Stufen jetzt von einem Arbeitsprozess. Einfach entsprechend simpel über die Präproduktion, die dann sowas wie die Konzeptarbeiten, Referenzen gesammelt werden, Storyboards gemacht werden. Dann haben wir einen Produktionsteil, in dem dann 3D-Grafiken erstellt werden, Sachen simuliert werden, Sachen animiert werden, irgendwann mal dann gerendert, dann auch berechnet werden im mehr oder weniger finalen Look. Dann ganz häufig geht es dann entsprechend dann noch durch eine weitere Postproduktion der Produktion durch, in der im Compositing ganz viele Elemente zusammengebracht werden, in der Schnitt vollzogen wird, in dem noch Farbkorrekturen vorgenommen werden. Eine Sache, die ich kurz noch rausnehmen kann, weil ich es hier drauf habe auf dem Slide, aber vielleicht weniger geläufig ist, ist dann der Schritt von LookDev, kommt das von LookDevelopment, was sich einfach schon in seinem ganzen Weichen so als eigenen Arbeitsschritt rausstellt. Das ist dann eigentlich das Setzen der Lichter, das Anpassen von Materialien, das ist der Schritt vor dem Rendering, vom Berechnen der Bilder, der auch da ist, in dem dann der finale Look definiert wird. Wenn man das als eigenen Schritt hat, kann man damit halt eben in der Pipeline auch wieder ein paar Sachen optimieren. So, das alles mal zur Theorie. Ich spring mal ein bisschen rüber zu, wie sowas praktisch aussehen kann. Das ist einmal ganz grob überlegen, umgesetzt, okay, diese Schritte, wie setzen wir das um, indem wir aber auch nur freie Software und dann eben auch nur freie Formate, Protokolle und weiter verwenden. Ihr seht, wie entsprechend stark Blender da vertreten ist. Und natürlich kann man das auch einfach so aussetzen. Ich hätte jetzt hier einfach auch nur einen Blender eigenzeichnen können, weil ja von links nach rechts durch haben wir da glücklicherweise ein Tool, mit dem das eigentlich so alles möglich ist. Ich habe nichtsdestotrotz an verschiedenen Stellen Alternativen oder alternative Herangehensweisen aufzeigen wollen, halt aus dieser Überlegung von einer Pipeline, weil es ist schön, wenn ein Tool einem alles machen kann. Aber was ist, sobald ich zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeite, der halt was anderes nutzen möchte? Oder auch ganz grundsätzlich, was, wenn ich aus dem Gedanken von Best Tool for the Job mitunter auch einmal was anderes ausprobieren will? Dann gerate ich plötzlich in diese Position, dass ich mir halt Gedanken machen muss, wie ist der Datenfluss zwischen diesen Applikationen, wie kommen die Sachen zusammen, wie komme ich nicht in eine Situation, in der ich mich plötzlich irgendwie mehr mit dem Handling davon auseinandersetzen muss, als damit eigentlich Inhalte zu schaffen. Und ich will die paar Schritte mal kurz so ein bisschen durchgehen. Bei Anfang tun wir hier, es ist jetzt hier fokussiert auf den Produktionsbereich, Präproduktion habe ich mal ausgeklammert, aber am Anfang stehen hier jetzt zumindest die Asset-Kreation. Was wir damit meinen ist, wenn ich hier einfach nur mal kurz, wir haben hier eine klassische Blender-Szene, ist, wenn wir von Assets sprechen, meinen wir Einzelelemente, die dann zu was anderem zusammengesetzt werden können. In so einem Fall, ja, das 3D-Modell des Hais ist ein Asset, wir haben ein weiteres Modell, so ein Boot, das ein Asset ist. Wir haben aber auch die Textur, die jetzt die Farbe vorgibt von dem Modell, das ein 2D-Bild ist, das auch wieder ein Asset für sich ist. Wir haben dieser Wasserspritzer-Modell, das dann auch wieder ein eigenes Objekt ist. Und es ist je nach Ansichtslage, kann es sein, okay, das sind einzelne Assets, mitunter, wenn das so zusammengefügt ist, ist vielleicht ein Objekt, das ich einzeln verwende, ist das dann diese Szene mitunter dann auch wieder ein Asset. Und wir haben in diesem Bild glücklicherweise bei 2D-Applikationen sind wir da ziemlich gut vertreten, mit Krita, GIMP, Inkscape, wenn man was machen will. Assets ist im 3D-Mesh-Bereich ist immer noch so, dass da sich sehr viel um Blender rumdreht. Ich habe mal ganz kurz einmal noch FreeCAD erwähnt, weil vielleicht dort die Leute, die einmal bisher ein bisschen mit 3D-Modeling für 3D-Printing vertraut sind, das eher kennen. Was aber durchaus halt eben auch eine Alternative sein kann in so einer Pipeline, wenn man anfängt, die Sachen aufzusplitten. Wo ich noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen wollte, ist, wenn es darum geht, Materialien zu machen. Jetzt mitunter vielleicht nicht nur zwingend Texturen. Da bietet sich Krita beispielsweise sehr, sehr gut an, weil ich die gerade handzeichnen möchte oder Fotoreferenzen habe, die ich dann bearbeite. Wenn ich aber ein komplettes Material machen will, das nicht nur Farbe, sondern halt auch Reflexion, Oberflächenbeschaffenheiten in sich hat, da sind in letzter Zeit ein paar nette Tools hervorgestoßen. Zwei will ich kurz highlighten. Das eine ist Armor Paint, das für diejenigen, die es ein bisschen kennen, gibt auch einige kommerzielle Anbieter von Tools, wo man sich jetzt direkt auf mit verschiedenen Materialien direkt auf ein Objekt drauf zeichnen kann. Armory deckt diesen Bereich mit ab. Das existiert noch nicht so lange, das Tool. Aber es deckt damit eine schöne Nische ab. Ein Tool, das ich sehr empfehle, da sich anzugucken, ist Material Maker. Das sieht dann so aus, mit dem man über einen Node-basierten Graphen sich prozedural ein Material zusammenstellen kann. Das ist nicht ganz so anders wie beispielsweise ein Substance Designer im Konzeptionellen. Das basiert auf Godot, der Spiele-Engine. Und bietet ziemlich reichhaltige Möglichkeiten. Und da gibt es einen gewissen Vorteil, wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, ich lagere das aus, dass ich natürlich damit auch bisher den ganzen Arbeitsschritt davon auch mit auslagern kann. Und wenn ich bei einem Projekt mitarbeiten möchte und ich kann sagen, hey, ich kann es isolieren, ich konzentriere mich einfach darauf, möglichst coole Materialien zu machen, mit denen andere Leute dann arbeiten können, dann kann es auch durchaus eine Option sein, das jetzt dann komplett in Material Maker zu machen. Weiter haben wir, wenn es beispielsweise im Bereich Animation geht, wollte ich kurz rausheben, dass natürlich durchaus auch 2D-Animation eine Option ist. Auch innerhalb von einem 3D-Animationsprojekt, beispielsweise wenn es um Hintergründe geht, durchaus eine Möglichkeit, die Hintergründe für sich zu gestalten und dann 2D zu animieren. Synfix Studio kann man da kurz erwähnen, das ist ein schönes Projekt, ist genauso auch die Animationsmöglichkeiten von Krita. Und wenn es um 3D-Animation geht, ist immer noch Blender sehr stark vertreten. Im Bereich LookDev wollte ich kurz rausheben noch Gaffer. Das ist ein sehr neues Projekt, das eine Open-Source-Lösung darstellt für dieses LookDev. Arbeitsschritt. In dem Tool selber ist nicht dafür ausgelegt, dass man selber Objekte gestaltet, aber dass man bestehende Assets dann importiert, mit Materialien versieht, verschiedene Lichtquellen platziert und das dann eben zum Rendering weiterzuschicken. Rendering wird auch für die allermeisten Leute in so einem Kontext bedeuten, dass man F12 im Blender drückt. Ich wollte aber darauf aufmerksam machen, dass es inzwischen recht starke Auswahl gibt an Open-Source-Renderern, die auch ziemlich beachtliche Ergebnisse liefern. Allen voran auch, es ist nicht hier drauf verwiesen, aber vor gar nicht allzu langer Zeit ist Moonray in der Open-Source-Version erschienen und Moonray ist der Inhouse-Renderer von DreamWorks, mit dem auch alle DreamWorks-Filme gerendert wurden. Das haben sie vor einer Weile zumindest einen Teil, einen Branch davon unter Open Source Lizenz veröffentlicht. Das kann man sich auch einmal angucken, wenn man eine Alternative zu den Blender-internen Renderern anschauen will. Und allerdings nicht Open Source, aber Renderman, der Renderer von Pixar, den sie auch verkaufen als Software, der gibt es zumindest auch in einer kommerziellen Version, wenn sich das jemand anschauen möchte. Das Projekt, das ich hier jetzt gelistet habe, ist Appleseed. Das eine sehr gute Blender-Integration hat. Wo ich ein bisschen mehr Fokus noch drauf legen möchte, ist im Compositing. Compositing ist ein Arbeitsschritt, bei dem man jetzt sehr viele Elemente, jetzt in dem Beispiel von vorhin. Wir können wieder die Szene nehmen, beispielsweise mit dem Hai. Das rendere ich so raus. Ich mache mir einen animierten Hintergrund, ein paar Wolken, die rüberziehen oder so. Dann animiere das in Krita und ich möchte es jetzt zusammenbringen. Dann sprechen wir vom Compositing. Geht auch wieder in Blender. Ich wollte aber da ein bisschen Fokus legen auf ein anderes Projekt, das ich sehr unterstützenswert finde. Das ist Natron. Und Natron sieht dann so aus. Das ist mir auch erstmal ein bisschen erschlagend. Wir sehen auch, ein Großteil von den Tools selbst sind auch wieder Node-basiert, was auch wieder eine Form von der Pipeline ist, wo ich Daten von A nach B durchreise. Das hat sich doch einmal sehr als ideale Arbeitsweise für solche Arbeiten rauskristallisiert. Deswegen setzen das viele Applikationen so um. Ich empfehle es den meisten Leuten, die irgendwas mit Computergrafik machen, sich auch mal weiter ins Compositing rein zu lesen, selbst wenn man nur rein digitalen Output hat. Klassischer Fall ist natürlich, ich habe eine Realaufnahme mit Greenscreen und ich bilde das zusammen. Genau dafür sind die Sachen ausgelegt. Aber auch wenn ich eine reine 3D-Szene habe, über das Compositing kann ich solche Sachen realisieren, wie beispielsweise im Nachhinein die Farben von gewissen Objekten anzupassen. Oder wie man es jetzt hier in dem Fall sieht, auch solche Effekte wie gewissen Nebel, Umgebungen, damit realisieren. Und das Schöne daran ist, dass ich halt nicht zurückgehen muss und nochmal die komplette Szene rendern muss, wenn ich hier und da was anpassen will. Wenn ich die Szenerie so anlege und auch so rausrendere, dass ich verschiedene Formen von Daten einzeln habe und die dann zusammenführen kann, dann kann das mitunter halt auch dann eine ganze Menge Zeit sparen oder einfach gewisse Arbeitsschritte einfacher machen. Ja. Genau, hier haben wir ein anderes Beispiel. Also ein bisschen übersichtlicher, wo ich hier einen Fokus noch drauflegen wollte, ist, dass man auch da, wenn man jetzt natürlich ganz viele entsprechende Elemente hat, oder auch gerade, wenn man solche Sachen anpassen will, wie, ich will einfach dieses eine Objekt noch isolieren, ich will diesem einen Objekt noch ein bisschen was anders machen, dann brauche ich diese Information von irgendwoher. Meistens ist es so der Fall, dass aus dem Renderer selbst, dann den man hat, eine ganze Menge an Dateninformationen rauskommen. Masken, verschiedene Formen der Lichtinterpretation, Ebenen, die mir die Tiefe anzeigen, damit ich sowas wie Nebel dann auch tiefenbasiert einstellen kann. Und dafür, damit das nicht eine Riesenschlacht wird von Dutzenden von einzelnen Dateien, brauchst du natürlich auch entsprechende Dateiformate, die dann sowas ermöglichen, wie wir hier sehen, dass wir einen Input haben, daraus extrahiere ich jetzt verschiedene Informationen, bearbeite die unterschiedlich und füge die wieder zusammen, so ein Bild. Darum geht es gerade im nächsten Teil, nämlich wir müssen uns dafür auch irgendwie entscheiden, wie kommen jetzt die Daten von A nach B, was für Formate verwende ich, und es macht herzlich wenig Sinn, wenn ich meine ganzen Tools darauf auslege, dass die möglichst frei sind, wenn es meine Formate, die ich dazwischen nutze, nicht sind. Ich habe das so mal kurz zusammengestellt, wie wir das jetzt in einem zusammen Set machen können. Einerseits, sobald ich ein klassisches 2D-Bild habe, für eine Textur, Farbtextur, PNG, immer eine gute Wahl, kann man nicht so viel falsch machen. Ist nicht spannend und ist auch gut so. Für den Austausch von einzelnen 3D-Objekten, einzelnen 3D-Assets, das war sehr lange eine relativ mühsame Sache, weil die Formate eigentlich immer so stark gebunden waren an entsprechende Applikationen selbst. Da hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren mit GLTF, das ist ausgeschrieben Graphics Library Transmission Format, dass sich keiner merkt, sondern man einfach von GLTF spricht, ist von der Kronos Group definiert, die auch die Definition von OpenGL macht und ist spezifisch ausgelegt so als Intermediate-Format, also ein Format, um von einer Applikation in eine andere Applikation ein 3D-Modell zu transferieren. Es gibt auch ein paar Extensions dazu, die dann auch Materialdefinitionen mitnehmen können, die auch animierte Meshes auch übernehmen können. Und ich empfehle es eigentlich auch wenn man jetzt komplett in einer Applikation arbeitet, sich eine Bibliothek zusammenzustellen mit einzelnen Assets in einem Format wie GLTF, kann es damit unter stark vereinfachen, wenn ich diese Sachen irgendwo anders brauche, dass sie halt sozusagen ready-made schon dastehen. Ein gleiches, sehr ähnliches Problem, aber ein bisschen anders haben wir, wenn es um Austausch von Szenen geht. Es ist also, und gerade bei sowas wie einem LookDev kann das dann relevant werden. Ich möchte eine ganze Szene laden mit einer ganzen Menge von Assets und da komme ich dann vielleicht ein bisschen in Bredouillen bei sowas wie GLTF, das für einzelne Objekte ausgelegt ist, sei das aus Performance-Gründen, sei das einfach auch, weil dann trotzdem wieder ein paar Sachen vielleicht anders laufen. Da können wir Pixar recht dankbar sein, die 2016 das Format USD, steht für Universal Scene Description, als offenen Standard und auch mit einer offenen Library dazu veröffentlicht hat, und USD ist spezifisch dafür gemacht, dieses Problem zu lösen. Unter anderem auch dafür, und das haben wir in der Variante USD zusammen mit Hydra. Was ist, wenn ich in einem Programm eine ganze Szene gebaut habe und jetzt will ich die rendern? Das hat sehr lange für vorausgesetzt, dass beispielsweise dann in meiner Applikation der Wahl irgendein Plugin hat, das den Renderer direkt anspricht und all diese Datenkonversionen vornimmt, die es dafür braucht. USD ist einerseits eben eine Beschreibung der Szene mit all den Objekten darin, Kameras und so weiter. Und Hydra ist ein Protokoll, um USD-Daten hin und her zu schicken, spezifisch mit dem Ziel, wenn meine Applikation, in der ich was mache, USD und Hydra spricht, und mein Renderer auf der anderen Seite ein Hydra-Interface hat, dass es relativ nahtlos geht, dass ich diesen Renderer dann einfach einbeziehen kann. Und das macht halt auch die ganze Landschaft einiges interessanter, weil es einfach einfacher wird, auch mal wo was anderes zu verwenden, wenn es halt schlussendlich dann die gleiche Sprache spricht. Auch noch ganz kurz zu erwähnen ist Alembic, das hat dann meistens die Dateikürzung ABC, das von Lucasfilm entwickelt wurde, das insbesondere dann relevant ist, wenn man jetzt sowas wie Simulation hat. Also Animation von 3D-Objekten, die jetzt aber nicht auf so einer Skelettanimation oder einer Objektanimation basieren, sondern eben, was ist, wenn ich einen Wasserfall simuliert habe. Alembic löst das eigentlich so, das ist ein Dateiformat, bei dem ich für jedes Einzelbild in meiner Animation ein komplett eigenes Mesh habe. Es ist damit auch, also man hat dann sehr schnell ziemlich große Datenmengen zusammen, aber es löst halt auch dieses eine Problem, wie kriege ich solche Daten von einem System, einer Applikation zum nächsten. Sehr zentral aus meiner Sicht ist OpenXR. Ich habe das da unten zwischen Renderer und Compositor platziert. XR oder OpenXR ausgesprochen wurde ursprünglich von Industrial Light and Magic entwickelt und gibt es schon seit 2003, also seit über 20 Jahren, und einer offenen Lizenz mit einer offenen Library. Und ich beschreibe es immer so als die eierlegende Wollmilchsau der Grafikformate, also 2D-Grafikformate. Es wurde entwickelt spezifisch für die Problematik, die man im Compositing hat, oder die Limitation, die man sonst im Compositing hat. OpenXR erlaubt für eine massive Farb- und Helligkeitsdynamik, dadurch, dass es die Informationen in 32-Bit abspeichert. Es erlaubt auch das Führen von einer ganzen Vielzahl unterschiedlicher Layer, einzelnen Ebenen und einer freien Auswahl von Farbkanälen pro Ebene innerhalb einer Datei. Also wenn mein Renderer in der Lage ist, für jedes Objekt eine eigene Maske, dann noch eine Version ohne Schatten, eine Version nur mit Schatten und so weiter von dem Bild auszugeben, kann ich das alles in einem EXR-File speichern mit einer Dynamik, die es mir auch erlaubt, noch sehr extreme Anpassungen in Helligkeitswerten vorzunehmen. Und ich empfehle es da eigentlich auch jeder Person, die in dem Bereich, sei es auch hobbymäßig, was macht, um nächstes Jahr zu verwenden für alle weiteren Schritte, weil es einem sehr, sehr viele Probleme lösen kann, wo ich eben sonst vielleicht dann zurückgehen müsste und nochmal neu rendern müsste, um nächstes Jahr erlaubt, all diese Informationen zusammen zu speichern. Und einfach noch kurz, um es zu erwähnen, weil es auch so in diese Richtung geht, ist OpenVDB. Das ist ein Austauschformat für Volumendaten, 3D-Volumendaten. Und der klassische Fall ist, ich habe ein Simulationstool, das mir eine Explosion simuliert. Und ich muss es aber in einen anderen Tool reinnehmen, weil ich es noch mit anderen Sachen kombinieren will. Und dann soll es gerendert werden. OpenVDB ist eine offene Datenstruktur und auch mit Library, um solche Daten auszutauschen. Kleiner Wink am Ende, das VDB weiß keiner so genau, für was es steht. Von Voxel Database zu Volumetric Data Blocks hört man so ein bisschen alles. Man hat sich jetzt einfach darauf geändert, halt vom VDB zu sprechen. Macht's einfach. So. Und eine Sache, die man nur sieht, wenn es schief läuft und die aber eigentlich zentral ist in so einer ganzen Pipeline. Am Ende schicken wir da ja überall entweder Bilddaten rum oder Sachen, die dann zu Bilddaten werden. Und auf eine sehr zentrale Sache muss in so einer Pipeline mit einbedacht werden, und das ist Farbmanagement. Ich weiß nicht, wer jemals schon mit Farbmanagement im Print- oder Fotobereich oder so ein bisschen hantiert gehabt hat. Ja, weiß vielleicht, dass das sehr schnell sehr mühsam werden kann. Da haben wir dankbarweise aus dieser Branche auch seit 2003 eine sehr, sehr schöne Lösung mit OpenColor.io. Das hat ursprünglich Sony Picture Image Works geschrieben und eben seit 2003 veröffentlicht. Es ist eine Library, um einerseits Farbmanagement innerhalb von einer Applikation zu lösen, vor allem aber auch ist es eine Definition von Farbmanagement-Konfiguration. Der große Vorteil dabei ist jetzt, dass jede Applikation, die OpenColor.io unterstützt, kann auf dieselbe Konfiguration zurückgreifen. Und solange es dieselbe Konfiguration ist, kann ich relativ sicher sein, dass das Farbmanagement in der Applikation auch gleich vorgenommen wird wie in der anderen Applikation, die gleiche Konfiguration hat. Das ist ziemlich essentiell bei sowas. Und glücklicherweise ist OpenColor.io, wenn es um Computergrafik und Visual Effects Software geht, inzwischen eigentlich fast überall der Standard. Und eben macht halt häufig seine Arbeit einmal so im Hintergrund, ist nicht so flashy, aber eigentlich wahnsinnig zentral dafür, dass solche Prozesse auch sauber durchlaufen. So. Jetzt komme ich nochmal dazu, eine ganze Menge Tools runterzurattern. Aber das ist eigentlich die Sache, wo ich immer so viel meiner Motivation dahinter steckt, ist nicht mal unbedingt so die großen Tools, in der ich diesen Arbeitsschritt mache, sondern die ganzen kleinen Dinge, die mir irgendwie die Arbeit dabei verbessern, komfortabler machen, simpler machen. Da habe ich ein paar Sachen aufgelistet. Auf der ganz linken Seite Thema Viewer ist ziemlich zentral. Ich muss mir die Sachen irgendwie angucken können und ich will vielleicht nicht immer mein großes, mächtiges Tool aufmachen. Insbesondere auch deswegen, weil in so einer Konfiguration, sobald ich einen animierten Inhalt habe, werde ich Einzelbilder rausspeichern. Also nicht gleich ein MP4, ein Videofile, sondern eine Sequenz, wo jedes Bild einzeln abgespeichert wird. Das ist mühsam anzugucken, wenn ich nicht ein gutes Tool dafür habe. Ich bin recht großer Fan von DGV. Gibt inzwischen zwar auch ein paar andere Sachen, die da sehr beliebt sind. DGV ist ein Bild betrachte, der aber dafür ausgelegt ist, dass ich halt so eine komplette Sequenz laden kann, die wird dann in RAM gespeichert und dann kann ich sagen, okay, spiel mir die mit 30 Bilder pro Sekunde ab. Es hat Unterstützung für OpenXR, das heißt, ich kann auch diese Dateien laden, kann mir dann auswählen, ja, ich will gerne diesen Layer sehen, der in dem OpenXR drin ist, und es hat OpenColor.io Integration, also sprich, die korrekte Farbverwaltung davon ist auch schon gegeben, und vor allem kann ich dann beispielsweise auch testen, okay, wie sieht das in der Farbkonfiguration aus, wie sieht das in der Farbkonfiguration aus, und ist relativ performant und halt auch ein komplett offenes Projekt. Hat in den letzten 2-3 Jahren nicht so viel Entwicklung gesehen, aber ich finde es immer noch sehr, sehr solide, mit vielen Quality of Life Tools. Man kann auch direkt auch so Sachen wie Kontrastanpassungen und so direkt auch da rendern vornehmen, zumindest zum Angucken. Kann ich jedem mal ans Herz legen. Eine weitere Sache, die wird ganz gerne auch unterschätzt, aber ich habe ganz kurz diese auch Präproduktionsschritt angesehen, mit wo auch Referenzen erwähnt waren. Ich finde es eigentlich bei jeder Form von kreativer Arbeit unglaublich wichtig, sich Referenzen nahe halten zu können. BREF ist ein kleines Tool, ein ganz kleines Projekt, das macht eigentlich nichts anderes, als dass ich mir so eine Leinwand, so einen Arbeitsbereich anlegen kann, indem ich Bilder zu Referenzen anlegen kann, ich kann die gruppieren und darin kann ich zoomen, rausgehen und das ist sehr, sehr praktisch, das kann ich auf einem extra Monitor ablegen oder ich kann es in so einem Always-on-Top Modus betreiben, das dann halt über meinem Krita-Interface oder so liegt oder über meinem Blender-Interface, da haben meine Referenzen da immer händisch, das ist nur ein kleiner Schritt, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön, gibt es Leute, die solche Software entwickeln und anderen Leuten zugänglich machen, weil es eben halt manche Dinge sehr, sehr erleichtern können. In der nächsten Spalte von links nach rechts gesehen, habe ich ein paar Tools aufgelistet. Einerseits Datenmanagement ganz grundsätzlich. Irgendwann muss man sich Gedanken drüber machen, wie versioniere ich die Sachen, wie kann ich Backups anlegen und so weiter und so fort. Ich habe hier einmal nur mal kurz auf Git Annex verwiesen, weil ja, logischerweise Git macht Sinn in so einem Kontext, aber ich will natürlich auch mit großen Dateien umgehen können und vielleicht habe ich auch solche Workflows, wo jetzt halt vielleicht auch noch, wo ich noch externe Festplatten von Hand nach von A nach B und so weiter schick. Git Annex ermöglicht es, Dateien außerhalb von einem Git-Repo in einem Git-Repo verwalten zu können und löst damit einige Probleme. Kitsu habe ich hier einmal noch aufgelistet. Das ist an sich eine Projektmanagement-Software, aber spezifisch für CGI Visual Effects ausgelegt. Also da kann man beispielsweise Szenen planen und tracken, wie weit die sind, weil die auch noch mit auflisten. Das ist ein schönes System. OpenQ und Flamenco sind Render-Manager und die werden recht schnell mal ziemlich relevant, sobald ich ein größeres Projekt habe, weil ich will mitunter auf mehreren Rechnern, die ich halt daheim so rumstehen habe, will ich die Sachen berechnen können. Ich will wahrscheinlich die Software nicht immer direkt offen haben, ich will, dass Sachen im Hintergrund passieren können. OpenQ ist sehr, sehr mächtig, das ist der Inhouse-Render-Manager von Sony Picture Image Works, den die auch unter einer offenen Lizenz anbieten, aber ist halt für ganz viel Software, ganz viele Renderer ausgelegt. Flamenco wiederum ist sehr, sehr klein, das ist ein Projekt des Blender-Studios. Und ist ein Render-Manager für Blender-Szenen. Das sieht dann so aus, kleines Web-Interface. Das Schöne ist, da braucht ihr nicht mehr als eine Maschine, die ein Go-Tool ausführen kann, Maschinen, die Blender-Headless ausführen können und irgendwo ein Netzwerk speichern. Und dann kann man eigentlich schon sich eine eigene kleine Render-Farm bauen, wo ich dann im Blender nur noch draufschicke, okay, schick mir das zu Flamenco und wenn irgendwo eine Maschine frei ist, die das rendern kann, wird das dann automatisch übernommen. Dann haben wir die Sachen, die man vielleicht eher kennt oder die sehr, sehr ubiquitous sind, sowas wie FFmpeg und ImageMagick, die natürlich auch, also auch bei den großen, sagen wir mal, großen Häusern, die großen Visual Effects Studios, da auch essentieller Bestandteil sind. Ich muss immer mal wieder, muss ich mir irgendwie ein Preview-Video rausrendern, ich muss Formalkonversion vornehmen und so weiter und so fort. Nutzen, was eh schon funktioniert. Ich habe auch noch ExifTool Media Info aufgelistet für Metadatenverwaltung, das mitunter halt auch noch relativ wichtig können werden kann, je nachdem, was man es zu tun hat. Und da würde ich auch sagen, das sind einfach auch standard etablierte Systeme. Und vierter Punkt, den ich hier so ein bisschen drauf habe, ist, ja, sobald es um Automatisation geht davon, wo gerade solche Schritte, wenn ich es irgendwie kann, macht Sinn, dass ich was ein bisschen automatisiere. Da hat sich glücklicherweise Python so etabliert, dass eigentlich praktisch all die Tools irgendein Python-Interface haben und ich darin scripten kann. Das ist so ein bisschen Standardsprache geworden dafür. Ich kann aber auch, die meisten von diesen Tools sind entweder reine Kommandozeilenprogramme, oder ich kann hier halt auch, wie beispielsweise Blender, kann ich auch sehr viel einfach schon über Kommandozeilenparameter lösen. Das heißt, es hält einfach auch nichts davon ab, einfach auch simple Shell-Scripts zu schreiben. Oder ich mag es beispielsweise auch einfach, dass ich mir ein Makefile anlege für gewisse Tasks, die ich immer wieder habe. Funktioniert gut. Ist das Schöne, wenn man halt in einer sehr Unix-basierten Welt unterwegs ist, dass man eigentlich schon bei vielen Sachen drauf setzen kann, dass es halt einfach über die bestehenden Tools wie Make oder so halt auch schon automatisierbar ist. Dann, und ich gerade unter Zeitdruck, so, bei dem Slide, ein bisschen was, ich habe am Anfang die Geschichte von erklärt, dass das halt eine Industrie ist, die sehr in der Unix-Welt verankert ist. Und damit auch eben manche von den Projekten, die wir gehört haben, gibt es halt seit rund 20 Jahren, sind die auch schon unter einer offenen Lizenz verfügbar und werden so weiterentwickelt. Und ja, das ist einerseits aus der Geschichte geschuldet, das sind Leute, die schon immer damit gearbeitet haben und natürlich auch, weil die in der Unix-Welt unterwegs sind, auch in der Open-Source-Welt unterwegs waren. Und da passiert aber zurzeit auch noch ziemlich viel. Das kann ich ist vielleicht für manche interessant, das ist die Visual Effects Reference Plattform. Seit 2014 setzen sich jedes Jahr ein paar Leute zusammen aus Industrie und finden, okay, wir haben so jede Menge Sachen, mit denen wir arbeiten, lass uns doch mal darauf einigen, was wir davon jetzt genau nehmen und in welcher Version. Der Vorteil ist, wenn jetzt irgendwie jemand neues Visual Effects Software entwickeln will, hat er damit eine Referenz für, okay, zurzeit setzen wir gerade all den Compiler ein, setzen die Python-Version ein, nutzen die Version von OpenEXA. Das macht viele Dinge sehr, sehr einfach und hat natürlich auch zu einem gesunden Open-Source-Ökosystem auch beigetragen, dass es da einfach eine gewisse Form von Standardisierung gibt dahinter. Und jetzt seit einigen Jahren gibt es auch die Academy Software Foundation. Da haben natürlich die Leute, ist aufgefallen, OpenXR, OpenVDB, Alembic, auch dann USD. Das sind alles so einzelne Open-Source-Projekte, die aber essentiell wurden oder werden für auch die ganze Industrie. Hat sich zusammengetan unter Herrschaft der Academy. Also ja, das ist dieselbe Academy, die auch die Oscars vergibt. Da gibt es einen ganzen Bereich davon. Es gibt auch die technischen Oscars, also die dann Paper und so weiter auch aus bewerten. Und aus dem Bereich hat sich die Academy Software Foundation angesetzt. Das ist untergebracht unter Schirmherrschaft der Linux Foundation. Und die kümmert sich jetzt inzwischen um diese entsprechenden Projekte und die Weiterentwicklung der entsprechenden Projekte. Und ganz interessant ist, man kennt das vielleicht, wer mit der Cloud Native Software Foundation vertraut ist, die haben dasselbe zusammengestellt für sozusagen ihr Landscape der Open Source CGI und Visual Effects Projekte. Da ist eine Menge dabei und das Schöne, was ich auch finde, das sind viele von den Sachen, die ich gerade so erwähnt habe, aber das sind halt auch kleinere Dinge vertreten, verglichen mit jetzt USD oder sowas, wie GIMP, wie ImageMagick, wie FFmpeg, die auch ganz klar als Teil des Ökosystems angesehen werden und damit auch gefördert werden. Man sieht, es hat ein paar Geldgeber mit auch größeren Taschen auch dabei, die sich darüber halt auch verpflichten, die Sachen weiter zu unterstützen. Und da sind jetzt auch viele Sachen so ein bisschen im Petto, die gerade kommen, weil man einfach gesehen hat, hey, das ist ein Modell, das funktioniert, wir möchten mehr davon. In Planung haben wir so Sachen wie Material X, das zusammen mit USD dann sehr komplexe Materialinformationen durchreichen kann. OpenTimeline.io soll ein Austauschformat für Schnittprogramme aufgebaut werden. OpenImage.io, OpenAsset.io sind dann Libraries, um einfach schlichtweg Daten zu speichern, zu laden. Ist spaßig, da mal drauf zu gucken, was da eigentlich so passiert. Und ich für mich persönlich finde es einfach eine sehr, sehr schöne Sache und auch ein schönes Beispiel, dass wir da eine Industrie haben, die so tief historisch, aber eben auch aktuell in einer sehr Open Source geprägten technischen Landschaft unterwegs ist und das eben auch wie über die Foundation auch weiter fördert. Und ich finde es vor allem witzig, wenn ich dann immer wieder so ein bisschen höre, dass, ah ja, gestalterischer Bereich, Design und so, da kann ich halt nicht so wirklich so groß auf Linux oder so setzen. Und dann guckt man sich halt mal bei den Häusern so ein bisschen um, die das seit 30 Jahren machen und die sind da halt mittendrin. Ja. Und in dem Rahmen, das ist der Link mit all den Links zu den verschiedenen Tools, wer sich da weiter noch rein einlesen möchte, sich da was angucken möchte. Und ja, ich hoffe einmal, dass ich vielleicht ein paar interessante Wissen-Nuggets verbreiten konnte oder auf ein paar spannende Tools aufmerksam machen konnte, um halt coole und hübsche Dinge zu ermöglichen. Danke.